Live in Mixtapes. Hallo Lukas.
Hallo Christian, du alter Drummerboy.
Du hast ja zum Schlagzeugspielen begonnen. Wann eigentlich? Vor 2 Jahren?
Ich habe schon als Kind gespielt, dann 20 Jahre nicht und jetzt oder 30 Jahre nicht und jetzt wieder ein bisschen begonnen. Es macht sehr viel Spaß.
Ja, ich spiele schon seit 35 Jahren. Nach 35 Jahren, wenn man so lange spielt, kann man nicht schlechter sein als ich. Ja? Also ich spiele schon lange, aber ja. Aber in diesem Raum sitzen 3 Schlagzeuger, beginnt wie ein Drummerwitz, sitzen 3 Schlagzeuger in einem Raum. Wir haben einen guten Schlagzeuger, Christian Eigner.
Vielleicht kann
Eigner.
Man dann nicht besser spielen als er, der Christian Eigner, hallo.
Hallo.
Hi. Hallo. Jetzt wäre der Teil in dem Interview, wo man sagt, er ist der stille Weltstar, er ist ein Weltstar aus Österreich, aber keiner kennt
bla,
ihn.
Bla, bla, bla,
ja, ich finde, das ist, ein schlechter Beginn, aber es beginnt oft, wenn man dich vorstellt. Aber ich glaube, mittlerweile kennen dich sehr viele. Ja, du bist einer der etabliertesten Schlagzeuger Österreichs oder international auch. Viele kennen dich, weil du bei Depeche Mode spielst, live, aber nicht nur, sondern du schreibst auch an Liedern mit. Mhm. Und du hast wahrscheinlich... weiß ich nicht, wie viele Platten hast du schon mitgespielt? Sind es schon 1000?
Ich glaube, dass schon 1000 sind, ja.
Ja?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Gibt es noch irgendwie Sachen, wo du auch drauf mitspielst und das weiß noch keiner, oder ist Depeche Mode sozusagen das
Größte? Es gibt schon einige Alben, wo man nicht weiß, dass ich das bin.
Ja?
Ja, das hat es vor allem früher oft gegeben, wenn Bands ins Studio gegangen sind und der Producer hat dann irgendwie ein Problem gehabt mit dem Drummer, dann sind andere Leute geholt worden, die das dann gespielt haben und da war ich dann... Ein paar Mal habe ich solche Alben gespielt. Da steht man natürlich dann auch nicht drauf.
Und das ist ja auch recht so, dass es so ist.
Das war mir damals wurscht eigentlich, weil ich einfach froh war über jeden Tag, den ich im Studio aufnehmen konnte. Eine Band war zum Beispiel, ich kann das jetzt schon sagen, mir ist das eigentlich egal, eine Band war eine schottische Rockband, die haben Gun geheißen. Gun, die haben einen riesen Hit gehabt mit einer Coverversion von Word Up.
Ja,
okay. Genau, die Band zum Beispiel. So Sachen halt.
Und das war so, weil der Schlagzeuger ein Problem gehabt hat mit dem Produzenten.
Genau, der Produzent hat mich angerufen und hat gemeint, ich soll ins Studio kommen und das einspielen.
Das war damals bist du wirklich gereist und jetzt ist ja das mehr so mit Files hin und her schicken.
Oder? Jetzt wird natürlich, das war damals in da habe ich in London gewohnt und wir haben aufgenommen in einem Studio vom Trevor Horn, das hat Sarm Hook End geheißen, das war ein super Studio, das war draußen am Land. Der hat ein paar gehabt, 2 in der Stadt oder 3 in der Stadt und 1 draußen. Das war sehr cool. Das war so richtig, was du bist dort hingekommen, hast eine Woche dort gewohnt und aufgenommen. Mhm. War eigentlich sehr, sehr cool. Das gibt es leider nicht mehr wirklich so wie jetzt, weil jeder arbeitet remote und ich muss das halt leider auch machen.
Also du würdest lieber oft zusammenkommen?
Definitiv. Ich habe erst kürzlich haben wir eine Aktion gemacht, vor ein paar Wochen, wo 3 Freunde von mir da hergekommen sind und die haben eine Woche lang bei mir gewohnt und wir haben eine Woche lang miteinander aufgenommen.
Mhm. Und wieso, wenn man anders kommuniziert oder anders zu besprechen?
Bei Entscheidungen einfach viel besser, du kannst Entscheidungen besser treffen. Du bist viel schneller mit dem Entscheiden. Und du musst nicht alles herumschicken und sagen, was hältst du davon? Du stehst neben wem, schaust dem an und du siehst, ob dem das gefällt oder nicht. Mhm. Das sind so viele Dinge, die man nicht ausspricht, wenn man gemeinsam arbeitet, aber man kriegt ein Gefühl für das.
Mhm. Ja, das muss vielleicht nur durch die Präsenz oder durch die Körpersprache
sein. Ja, einfach Körper. Ja. Oder es braucht dann einer sagen, nee.
Ja,
wie schreibst du denn? Nee.
Einmal die Augen verdrehen.
Einmal die Augen verdrehen, genau. Ja. Zum Beispiel.
Ich werde immer sehr gefürchtet bei dir.
Sowieso spielen. Ja.
Wobei, da gibt es auch das Problem. Kennst du das auch, wenn man Schlagzeuger ist und dann kommt irgendjemand und sagt, ich habe ein neues Lied geschrieben und dann spielt das auf der Gitarre vor und hat das Gefühl, dieses Stück hat jetzt 25 Teile, die überhaupt jetzt keinen Sinn machen. Man hat noch nicht die Vision, wie man dann dazu spielen soll. Irgendwie.
Ja, das kenne ich nicht.
Okay, nein.
Also entweder ich sage, haut 23 Teile raus oder ich merke mir es, wenn es gut sind.
Und bist du da sehr geduldig bei solchen Sachen? Dass du das wirklich dir anlernst, was der andere komponiert hat?
Das geht automatisch.
Das geht automatisch.
Das geht, also das habe ich komplett automatisiert. Ich bin eigentlich, ich habe zwar irgendwie so mit 13, 14, also ich habe angefangen zu spielen mit 4 und habe aber keinen Lehrer gehabt und habe meinen ersten Lehrer gehabt, glaube ich, mit 12 oder 13 erst. Und da habe ich dann auch gelernt zu lesen. Mhm. Ja, und das habe ich dann natürlich auch gemacht und habe aber trotzdem im Studio immer mir die Sachen angehört, bevor ich es gespielt habe, und habe eigentlich in Wirklichkeit nicht wahnsinnig viel gelesen. Hm. Ja. Und wenn du das trainierst, dass du Songs schnell aufnehmen kannst und verstehst, dann ist das was, was du, das hast du da und hast dann einfach drauf. Hm. Das heißt, ich höre mir im Normalfall, sage ich mal, wenn es jetzt nicht super kompliziert ist, höre ich mir einen Song einmal vorher an und dann spielen schon.
Aber man kann die Ohren trainieren quasi auf diese
Art und Weise. Ja, ne? Man kann das trainieren. Mhm. Ich habe einmal eine Situation gehabt, zum Beispiel, da habe ich in London aufgenommen, habe ich gespielt ein Album von der Gianna Nannini. Und der Producer, das war der Will Malone, das ist wirklich, ich weiß nicht gar nicht, wie alt er ist, aber wirklich, den gibt es schon sehr, sehr lang. Und der ist komplett oldschool. Ja, wir haben aufgenommen und ich bin reingegangen und habe mit dem Song mitgespielt und der hat einfach schon aufgenommen. Ja, das heißt, der wollte einfach meine ersten Takes haben. Mhm. Und ich habe nur gespielt und er sicher draußen am Fenster und ich schaue ihm an, weil ich mache so kurz, weil ich nicht weiß, wie das Lied aufhört. Mhm. Und er hat mir nur gedacht, spiel weiter.
Ja.
Spiel weiter. Und
dann war halt Fade Out.
Und ich habe es dann einfach irgendwo aufgehört. Nein, es war ja Fade Out. Oder die Nummer hat dann wirklich dort aufgehört. Dann. Mhm. Also das ist schon, es gibt Leute, die wirklich das einfach catchen wollen. Mhm. Was ich gut finde. Ich meine, ich habe auch oft Situationen, wo ich was produziere und spiele mir dann natürlich selber die Drums drauf. Und da ist der erste Take wirklich meistens eigentlich der beste. Mhm. Ich spiele dann einen zweiten Take, der ist dann Schlagzeugermäßig besser.
Aber
von der Vibe her ist er meistens dann schon nicht mehr ganz so gut wie der erste. Mhm. Kommt davon, was du willst natürlich. Ja. Wenn das Lied kompliziert ist, dann musst du mehr Takes machen. Das ist logisch, weil man Dinge ausprobieren muss. Mhm. Aber wenn es, sage ich mal, normale, unter Anführungszeichen, Songs sind, dann macht es oft Sinn, dass man also immer mitrennen lassen, immer aufnehmen.
Ja, das hört man auch immer. Gell? Das vor allem früher immer gerennt ist.
Ja.
Aber du, weil du vorher gesagt hast, mit 4 hast du begonnen. Ich habe ein Gastgeschenk mit. Dein erstes Schlagzeugidol.
Mein erstes Schlagzeugidol?
Animal.
Na, super.
Das ist für dich, bitte.
Oh, danke.
Ich habe jetzt so eine Funko-Figur. Ich sammle so Funko-Figuren.
Sehr cool.
Und das, also für alle, die es nicht kennen, das ist der Schlagzeuger von der Muppet Show. Ne?
Drums! 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 Drums!
Ja, das war der erste Drummer, den ich im Fernsehen gesehen habe.
Bei mir war es Alf.
Alf?
Ja, also es hat eine Folge bei Alf gegeben, da hat er, der war ja verliebt in die Tochter von der Familie, wo er war, und da wollte er die beeindrucken und hat ein Musikvideo gedreht. Und da ist er halt, da ist er der Gitarrist und der Bassist und der Keyboarder und er ist ein Schlagzeuger. Und das habe ich gesehen und dann habe ich zum Schlagzeug gespielt.
Okay, du bist aber jung.
Ich bin jung.
Naja, du musst ja um einiges jünger sein.
Ich habe 1989, also ich bin 77 geboren und naja, das habe ich 1989 gesehen im Fernsehen und dann habe ich angefangen.
Okay. Also ich muss den gesehen haben, ich bin 71 geboren und muss den gesehen haben.
75.
Ja.
Was so hat der Tag an dem? Ein Animal?
Einfach, dass er ein super cooles Schlagzeug gehabt hat und gespielt hat.
Nein, ich habe heute in der Früh habe ich mir diese Videos angeschaut. Es ist so.
Nein, es ist. Ja. Kennen Sie die Drum Battle mit Buddy Rich?
Ja, ja.
Es ist schaue ich mir immer wieder an.
Also Buddy Rich kann man für die Nicht-Drummer, die zuhören, kann man sagen, der war so der erste Schlagzeug-Superstar.
Absolut, ja. Und hat auch seine eigene Big Band gehabt und war eigentlich sein eigener. War ein eigener Act.
Also er war der Star und die anderen haben nur um ihn rumgespielt, genau, dass er halt irgendwie so das sagen kann, was er
Und da gibt es immer Drum Battle, wo der in der Muppet Show eingeladen war. Das ist sehr, sehr witzig.
Und vor 5 Jahren gibt es ein Drum Battle mit Dave Grohl.
Okay, das ist aber lange nicht die Qualität
von dem. Nein, das alte ist viel besser.
Nein, wirklich.
Und der hat auch so eine Kette um den Hals und der wird dann nur manchmal losgelassen zum Schlagzeugspielen. Okay. Ja.
Genau.
And now, ladies and gentlemen, the Drum Battle of the Century! Yes, in one corner, our own ever-popular animal. And in the other corner, the Muppet Show's own fearless guest star, ladies and gentlemen, Mr. Buddy Rich.
dass du mit 4 angefangen hast, das habe ich eben schon mal gehört, aber das hat mich dann irgendwie total irritiert. Mit 4 und du hast das selber gelernt. Mhm. Und da habe ich nur gedacht, wie geht das? Wer hat da gesagt, wie du den Stick halten musst? Oder?
Das habe ich einfach gesehen bei den Schlagzeugern, die ich im Fernsehen gesehen habe. Habe ich einfach geschaut, wie die das machen, und das war's.
Und du hast dann zu Platten dazu
gespielt? Ich habe zu Platten gespielt, okay. Ja.
Hast du da als 5-Jähriger Platten aufgelegt und hast dann dazu gespielt?
Ja, oder? Genau. Okay. Ja, ich wusste, wie das funktioniert mit dem Plattenspieler, dann hat man Sachen aufgelegt.
Und du hast den Schlagzeug besessen mit 4, weil die
Eltern ja, manchmal Kinderschlagzeug. Ja. Kinderschlagzeug, ja, aber Sohn, ja. Mein Papa ist technisch relativ fit und der hat mir ein Hi-Hat gebaut.
Ah, okay.
Weil bei den Kinderschlagzeugen war kein Hi-Hat dabei damals. Das hat ja damals keine Kinderschlagzeuge gegeben, so wie das heute kriegst du
ja
alles.
Ja, die sind jetzt ganz okay. Ja.
Und ich habe nur quasi ein Ragdrum gehabt und ein Ragdrum, ein Bassdrum und die Hi-Hat. Mhm. Und die restlichen Toms habe ich mir dann mit den Waschtrommeln von der Oma gemacht.
Ah, okay. Schon
kreativ. Und da habe ich mir, glaube ich, 4 Toms gebaut und es waren quasi Konzert-Toms.
Ne? Und das hast du dann.
Das waren eigentlich Konzert-Toms.
Ja, aber wie hat er jetzt. Du hast das einfach angehört und dann hast du gewusst, das also, da müsste ich machen, damit das passiert. Das
naja, ich habe meistens schon, ich habe dann auch Songs mitgespielt, wo ich mir gedacht habe, das ist aber wahnsinnig schnell, die Hi-Hat so zu spielen.
Ja.
Und hab das mitgespielt und habe das gemacht ziemlich lang. Und dann habe ich irgendwann im Fernsehen gesehen, dass die im Beat einer spielt. Und habe gesehen, dass der mit beiden Händen auf der Hi-Hat spielt.
Also die 16-Tel-Bank.
Die 16-Tel. Das habe ich vorher nicht gewusst, dass das geht, und habe das halt mit einer Hand gespielt.
Ja. Aber ist ja perfekt. Aber dann hast du ja irgendwie, wie man sagt, ich trainiere jetzt Joggen und gebe mir Steine.
Genau,
oder
genau.
Ich mache mal schwer.
Und dann habe ich mir gedacht, so geht das. Und dann habe ich es beidhändig gespielt. Und der zweite Bringer war, dass man diese Orgel, die da hinten steht, ganz im Eck, die ist 1974 gebaut worden, die ganz recht. Und die ist im Wohnzimmer gestanden, bei meinen Eltern, neben meinem Kind quasi. Und die hat einen Drumcomputer eingebaut gehabt. Und du konntest die Drums einzeln aus- und abschalten. Das heißt, ich hab dann gesehen, okay, Bassdrum, und hab die auf Solo gedruckt. Also Beat 1 hat das geheißen zum Beispiel. Ne? Bassdrum, die hat gemacht Duck, Duck, und ich hab dann Duck, Duck. Dann habe ich Snare auftrat und dann habe ich gespielt Kicksnare. Du, kack, du, kack. Dann habe ich die Hi-Hat auftrat. Mhm. Und dann habe ich den Beat gespielt. Und so habe ich da quasi von diesem Drumcomputer quasi Beats gelernt. Aber was ich nicht am Schirm gehabt habe damals, was genial war das, dass ich ja dann mit dem Drumcomputer mitgespielt habe. Das heißt, ich habe eigentlich mit 4 Jahren mit einem Klick gespielt. Mhm. Ohne dass ich es gewusst habe.
Ja.
Und das war natürlich unbezahlbar. Ich glaube, da war ich 12 oder so, da habe ich dann den ersten Unterricht gehabt.
Der hat das quasi.
Und da habe ich dann erst wirklich mit Technik angefangen.
Okay.
Mit Stick Control.
Und wie war dann der Sprung vom
Freestyle? Das heißt, ich war vorher schnell ohne Technik.
Okay, ja, okay.
Und das ist natürlich cool, weil du dann die Technik lernst und.
Okay.
Und du hast aber auch, du lernst Technik, aber du hast eigentlich schon einen Stil vorher. Ja, das ist ja oft bei den. Es gibt heute, ich weiß nicht, 100.000 Tutorials, die du dir anschauen kannst, und du kannst alles sofort auschecken. Das war damals nicht, damals hast du die Plattennadel wieder zurückgeben müssen, wenn du da viel nochmal angehört hast.
Wenn du jetzt an die Zeit zurückdenkst, also ich habe das auch eine Zeit lang mit Platten gemacht, da fällt mir wieder ein, und das ist ganz klar Sandy Bloody Sandy von U2, dieses du 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 du.
Ja.
Du. Was ist, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, wo du sagst, du hast jetzt noch keinen Lehrer gehabt, ja, oder noch nicht die Technik, und du hast da Platten gespielt? Was ist da das Erste, was dir da einfällt, was du sagst? Das
von den Songs?
Ja.
Was ich mitgespielt habe damals, wie ganz klar, Wipeout. Genau, das. Das zum Beispiel, das war meine Lieblingsnummer zum Mitspielen.
Das hat der Springsteen erzählt in seiner Biografie, der hat gesagt, wie er jung war, ist dieses Lied rausgekommen und jeder Schlagzeuger wollte das spielen, und das hat irgendwie geheißen, wenn du das nicht gescheit spielen kannst, jetzt, dann bist du kein guter Schlagzeuger.
Genau, stimmt.
Ja. Ich kann es nicht.
Das müssen wir spielen.
Kannst du?
Ich glaube schon, ich glaube, ich kann es.
Und bum, bum, okay.
Ja.
Ja, das spielen wir jetzt an.
Spielen wir an, klar. We'll be right back.
da so erlebt, Lukas?
Bei mir war das, nein, mein erstes Schlagzeuggefühl war, ich habe einmal gesehen mit weiß nicht, war ich 6 oder 5, eine Doku über die Beatles, und da muss man den Ringo Starr halt erwähnen. Ja. Und mir hat das so imponiert, dass der bei einer Aufnahme für, ich glaube, Let It Be war das, die Toms und alles mit irgendwelchen Tüchern zudeckt hat. Mhm. Dass der alles, um das zu dämpfen irgendwie.
Die, ne? Habe ich auch da drin.
Die ist da drin.
Die habe ich da drinnen auch, das ist cool.
Und ich habe dann auch alles gedämpft. Ich wusste, wie es gelungen hat, ich habe alles auch zugemacht mit irgendwelchen, ja, weiß ich nicht, Leintüchern und so weiter. Das war das, was ich gespielt habe.
Es kommt natürlich am Song an, aber es kann super sein.
Es kann, ja, kann was. Das war mein erster Schlagzeugmoment.
Wobei der McCartney hat das immer gemacht, wenn er Schlagzeug gespielt hat. Okay, und wir wissen ja nicht wirklich, wie viel der McCartney gespielt hat. Ich glaube, es gibt einige, wo wir es nicht wissen.
Ringo Starr, irgendwie eine Zeit lang haben alle gesagt, naja, der war halt bei den Beatles und hat halt irgendwie was runterklopft. Und momentan ist es ja so irgendwie der totale Trend, dass alle sagen, na, der war überhaupt der Übergott. Bist du Ringo Starr Fan oder nicht so?
Ich bin Ringo Starr Fan. Also, sagen wir mal, ich habe viel Beatles gehört als Kind, aber wirklich verstanden, was der gemacht hat, habe ich erst viel später. Also der hat schon geniale Dinge gemacht damals. Ne? Das musste ja, also die haben sie ja nichts anhören können. Die müssen ja jedes Mal, wenn sie eine neue Chord Progression erfunden haben, müssen sie ja gedacht haben, bist du wahnsinnig, jetzt geht die Sonne auf.
Weil es noch nicht da war.
Weil es noch nicht da war. Ja, ne? Ich muss dazu sagen, ich war mit Charlie Watts befreundet.
Ja.
Ja, und war eigentlich, das war eher, weil den Charlie habe ich wahnsinnig gern gehabt. Erstens einmal als Typ war der unglaublich leibend. Mhm. Und man, was für ein Drummer. Was für ein Drummer. Ich bin dann relativ schnell zu sage ich mal, Jazzrock-Sachen umgestiegen.
Na, aber es ist ja der Charlie Watts, ist der nicht auch vom Jazz gekommen, oder?
Ja, der hat viel Jazz gespielt.
Hat er dir erklärt, warum er immer, wenn er das Snare hat, nicht aufs Hi-Hat hat?
Nein, das habe ich ihm eigentlich nie gefragt und er hat mir es auch nicht erklärt. er hat mir nur zum Beispiel gesagt, dass er wahnsinnig ungern mit Klick gespielt hat. Wirklich ungern. Mhm. Das hat ihm nicht getaugt.
Und er war nett. Und
extrem, so, extrem. Ja. Ein wahnsinnig netter Mensch.
So Sir auch irgendwie.
Ja, ein Sir, aber was man sich dann immer, wenn jemand nett ist, ohne dadurch sich einen Vorteil zu erhoffen, dann ist er wirklich nett.
Team Rolling Stones.
Damals auch nicht. Ich war ehrlich gesagt mit als Kind habe ich AC/DC gehört. Mhm. Ja, das hat mir besser gefallen.
Du hast ja einmal gesagt, das ist einer deiner Lieblingsschlagzeuger.
Der Phil Rudd, ja. Phil Rudd. Ja, der hat damals, ich meine, ja. Und das kannst du jetzt dir, jetzt wo er nicht spielt, kann ich mir das nicht anhören.
Eine Zeit lang hat er nicht spielen dürfen, weil er im Hausarrest war. Weil er
ja, ich weiß nicht genau, aber irgendwie, es war, glaube ich, es hat Probleme gegeben.
Ich habe gelesen, er wollte irgendwie einen Killer anheuern, damit er irgendwie umbringt.
Aber wen?
Geschäftspartner.
Geschäftspartner?
Oder so. Ich weiß nicht.
Aber nicht Steuerberater oder so irgendwie?
Vielleicht. Ich bin übrigens Steuerberater. Ja. Aber mich wollte noch keiner umbringen, glaube ich.
Keine Ahnung.
Aber der spielt ja jetzt wieder, oder?
Nein. Also jetzt momentan spielt wer andere.
Okay. Und wieso der Phil Rudd? Weil er so direkt spielt, geradlinig oder was?
Weil das ist einfach der, wo bei dem die Kick, die Snare und die Heads platziert sind. Mhm. Einfach genial. Das ist der Punkt. Deshalb kannst du dir die Songs, du sagst, okay, das sind einfache Beats, ja, da ist nichts dabei. Mhm. Ich sage, je einfacher was ist, desto schwieriger ist es, dass es gut ist. Mhm. Und da gibt es ganz wenig Leute, die das gut kennen.
Also eine Klangfrage vor allem ist das dann.
Klang das und na, Timing. Timing. Wo sitzen die Sachen?
Aber es ist einfach nur genau auf dem Punkt, oder?
Nein, eben nicht. Niemand ist genau am Punkt. Wir sind alle nicht am Punkt.
Du meinst, das bisschen, das Futzel, was er weg ist, ist halt bei ihm leider als bei anderen.
Meine Biografie wird dann heißen, nah am Klick.
Nah am Klick?
Weil du bist nie dort.
Ja, okay.
Nein, das ist eben das. Du bist zwar schon da, aber jeder platziert die Snare zum Beispiel woanders. Mhm. Die ist bei manchen Leuten ein bisschen weiter vorne, ein bisschen bei anderen weiter hinten.
Einfach weil es nicht anders geht, ja?
Nein, einfach weil das sein Stil ist, wie er das macht.
Was hörst du bewusst, wenn du eine neue Musik hörst? Hörst du auf sowas? Das kriegst du sofort mit dann.
Aber wenn die Musik gut ist, dann höre ich auf das nicht.
Hörst du auf das? Okay.
Nicht. Dann ist es gut.
Dann aber ist stimmig in sich.
Wenn ich es analysieren will oder muss, oder wenn ich selber was spielen muss, stelle ich mir selber ja die Frage, ist besser, wenn ich es weiter hinten spiele oder wenn ich es weiter vorne spiele? Wenn es ein bisschen mehr antreibt. Mhm. Und es gibt ja diese Schwankungen innerhalb von einem Lied, die wahnsinnig gut sind, dass man vorhin viel zum Beispiel kurz ein bisschen outside, wie man sagt, ein bisschen, und dann nimmst du es dann nach der, wenn das viel aus ist, wieder zurück und das schafft Platz.
Aber du spürst du jemals ganz ohne Klick?
Ja, klar, ja. Auch, ja. Mhm. Klar. Aber, sage ich mal, relativ wenig.
Mhm. Mhm.
Relativ wenig.
Aber okay, und wenn du sagst, dieser Phil Rudd hat das so gut platziert, dann ist sozusagen, war das Besondere, wie die Abweichung von den genauen Schlägen, also vom Metronom sozusagen.
Ja, das ist bei jedem so. Die Frage ist nicht, klar, dass man in der Nähe vom Kick ist wichtig, aber was passiert dazwischen? Mhm. Zwischen die zwei Sachen. Was?
Wie hat es der Charlie Watts platziert? War der eher ein bisschen left back?
Der war eigentlich immer vorn. Der war eigentlich immer vorn.
Der hat, glaube ich, nicht mit Klick gespielt, oder?
Nein, der hat nie mit Klick gespielt.
Ja,
das war ein super Beispiel für ist nicht gut vorne spielen und immer antreiben, ist der Stuart Copeland.
Ja.
Ja, das ist zum Beispiel ein Paradebeispiel dafür.
This
der Taylor, der Hawkins, der hat auch immer ein bisschen vorhin gespielt. Mhm.
Okay, also, ja, dass man das alles nach vorwärts treibt.
Genau, ja, genau. Aber die Kunst ist, dass du immer vorn bist, aber immer gleich vorn. Oder dass du eben hinten spielst.
Die Mischung macht es aus vielleicht.
Und ne? Ja, aber dass du das konstant dann machst. Mhm. Ja, einmal vorn, einmal hinten geht nicht.
Also ich hätte gedacht, dass der AC/DC, dass da sowas zu trivial ist sozusagen. Also
ja, trivial
von, da ist passiert das, zu wenig im Sinne von Feelings oder im Sinne von...
Wenn das passt, wenn das so gehört, dann ist das perfekt. Ich spiele manchmal irrsinnig gern Songs, wo ich einfach wirklich keine Feels spiele, weil es cool ist. Weil das reicht. Du brauchst
songdienlich ist er dann, ne?
Songdienlich, aber es geht nicht nur darum. Spür mal Kicks, ja, Hi-Hat am Beat wahnsinnig gut, 4 Minuten durch. Ich sage jetzt einmal, das kennen die allerwenigsten Leute. Ja, umrühren ist leicht, das kann jeder. Das ist aber wie, ist die Frage. Und dann gibt es halt ein paar, die umrühren und trotzdem richtig gut sind.
Wann war denn der Moment in deiner Karriere, wo du deinen Stil entdeckt hast, wo diese Fragen zum ersten Mal aufgetaucht
sind? Ehrlich gesagt, die Frage habe ich mir nicht gestellt. Ja. Das war einfach immer da. Das hat sich so entwickelt. Mhm. Also ich habe mir nie, ich habe immer nur geschaut, dass ich mir nicht zu viel von einem Stil reinhaue, dass ich wollte eigentlich nie einen Stil haben, in Wirklichkeit. Also deshalb stehe ich total auf Stick Control als Übung, viel besser als viele andere Schlagzeugspielen, weil man wirklich nur Technik lernt. Mhm. Ja, weil es wirklich, das heißt, du lernst Vokabeln, aber nicht, was du sagst.
Zum Erklären, Stick Control ist 100 Jahre alt oder 80?
Ich weiß nicht, wie alt das ist, aber das ist quasi eine Schule für Snare Drum, wo quasi immer nur die gleiche Übung oben steht, einfach rechts, links. Okay,
rechts,
und spielst jetzt rechts, rechts, links, links oder spielst rechts, 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 links.
Paradiddles, ne?
Paradiddles, ja. Und das Ganze mit irrsinnig viel Kombinationen. Und ich habe diese Schule dann genommen und habe die aber dann auf das Snare gespielt, aber habe es aufs ganze Kit aufteilt. Das heißt, ich habe dann die Sachen, die ich mit die hingespielt habe, diese Kombo, habe ich dann mit die Fierce gespielt. Mhm. Dann habe ich es mit aufgeteilt mit, okay, rechts ist rechte Hand, links ist rechter Fuß.
Und das hast du damals schon gemacht oder das machst du jetzt?
Das habe ich damals schon gemacht und mache es jetzt immer noch. Mhm. Also wenn ich Zeit habe, das sind so richtig, ist extrem entspannend für mich, dass ich sagen kann, ich mache heute nur, ich setze mich hin und spiele Stick Control Sachen.
Das machst du dann eine Stunde oder zwei oder drei?
Ja, kommt drauf an. Ja.
Spielst du jeden Tag Schlagzeug?
Kommt darauf an, wie es ist. Wenn ich auf Tour bin, spiele ich nur jeden zweiten Tag, weil ich natürlich an einem Travel Day nicht spielen kann. Wenn ich im Studio bin, kommt davon an, was ich gerade arbeite. Manchmal bin ich busy mit irgendwelchen Produktionssachen, mit irgendeinem Blödsinn und bin dann wahnsinnig froh, wenn ich endlich wieder einfach nur Schlagzeug spielen kann. Mhm. Das ist eigentlich in Wirklichkeit, ich habe immer wieder so Phasen, wo ich sage, ich brauche das ganze Klumpert nicht, ich will eigentlich nur Schlagzeug spielen. Also okay, wenn du mir das Studio-Equipment, das da drüben steht, alles wegnimmst, ist mir wurscht, wenn du mal ein Kit austragst, hast du ein Problem.
Also das macht dir noch Freude?
Mir macht nur das Freude, eigentlich, in Wirklichkeit.
Ja.
Also jetzt, wenn ich sage, okay, was bleibt über von Musik machen? Ja, einen guten Song schreiben ist immer wieder gut, aber das vergeht dann nach der Zeit irgendwann einmal ist dir das auch egal. Ja. Aber hinsetzen und spielen ist einfach eine wichtige Sache in meinem Leben. Ich meine, ich kenne ehrlich gesagt nichts anderes. Ich kenne es auch nicht anders. Ich habe ein Leben ohne Spielen gar nicht mehr vorstellen.
Ich kann das wirklich jedem empfehlen, aber nämlich so Stick Control, auch wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen einen Durchhänger hat am Tag. Es macht einem, es bläst das Hirn durch und es macht einem irgendwie glücklich. Ja?
Also ich muss nicht wahnsinnig viel meditieren, sagen wir mal so.
Ja, genau. Mhm.
Das kann man vorstellen, ja.
Also wenn man irgendwas erklärt vom Hier und Jetzt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das mache ich.
Nee, immer.
Das ist die ganze Zeit so. Ja. Und abgesehen davon ist, wenn du Schlagzeug spielst, eigentlich in Wirklichkeit der einzige Platz auf der Welt, wo man wirklich Ruhe hat. Da kann dich keiner anreden, da will keiner was von dir.
Ja, das stimmt.
Das ist eigentlich der ruhigste Platz der Welt für mich. Ja.
Du hast vorher Jazzrock erwähnt. Das muss man, wenn man so wirklich fit werden will, muss man das wahrscheinlich immer mal machen, oder? Das ist eigentlich die härteste Schule, oder?
Ja, härteste Schule. Wie gesagt, also wenn jetzt jemand einen total einfachen, straighten Beat gut spielt, habe ich vor dem mehr Respekt als vor wem, der gut Jazzrock spielt.
Ja.
Ja.
Aber
Jazzrock ist einfach, ich bin da dazu gekommen, ich habe relativ früh, Gott sei Dank, Billy Cobham gehört. Und das war für mich eigentlich das Ding. Mhm. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo dann U2 gekommen sind, damals, die haben mich einfach nicht interessiert, weil ich mir gedacht habe, die können alle nicht spielen.
Ja, also Billy Cobham ist ja einer der Jazz-Schlagzeuger, eigentlich so Fusion. Ne?
Da,
also
das war Jazzrock damals. Das war, und das war, mit dem bin ich eigentlich aufgewachsen dann.
Aber das war eigentlich auch so eine Band, die oft um ihn herum arrangiert war. Also da war
immer
so dann das da.
Immer eigentlich, ja.
Aber mit John McLaughlin.
Ja, klar, er hat andere Projekte auch gemacht, wo er Part von einem Project war. Mhm. Aber die meisten Sachen hat er unter Billy Cobham aufgenommen.
Hast du irgendeine Nummer, die sich da aus deiner Sicht eignen würde, dass man das anspürt für Leute, die das nicht kennen?
Puh, da gibt es wahnsinnig viele, aber das Problem ist, man braucht Zeit, weil die sind lang, die Nummern.
Ja, oft ist ja zuerst der Schlagzeug solo mal für 2 Minuten und dann...
Das ist ja das Nächste, das was mich wahnsinnig ärgert, ist, dass die Leute mittlerweile einfach anscheinend es nicht mehr schaffen, dass es ja ein Lied anhören, das 8 Minuten dauert. Und vor allem auch Leute im Musikgeschäft, wo ich mir denke, wenn du bei einer Plattenfirma arbeitest und sagst, das Lied ist lange, ich hole mir kein Lied an, das 8 Minuten dauert, sorry, aber dann hast du einen Beruf verfehlt. Mhm. Dann solltest du Staubsauger verkaufen. Mhm. Weißt, das Problem ist, dass da riesig viele Leute in der Industrie einfach völlige Wappler sind,
wenn man so sagen kann. Es geht jetzt voll in die Richtung, wegen diesen Kurzvideos, glaube ich,
dass man sagt. Ja, das wird immer ärger.
Ja, irgendwann dauern die Lieder nur noch. Klar.
Der Refrain muss bald kommen und der wird noch vorgeschoben, der
Refrain. Ja, mir macht es ab und zu auch Spaß, Songs zu produzieren, die 2 Minuten dauern, wo du alles in 2 Minuten sagst, das ist auch cool. Ja. Ja. Aber wenn man jetzt natürlich, gerade, ich sehe es ja bei meinen Solo-Shows, die ich spiele mit Songs, die müssen eine gewisse Länge haben, damit du aufbauen kannst. Da brauchst du Zeit dazu. Und das ist aber auch cool. Ja. Oder hoch da irgendwelche Pink Floyd-Nummern an. Da glaubst du, das wäre in 3 Minuten erledigt gewesen? Das ist für mich so, verstehe ich nicht ganz, warum das beides nicht nebeneinander existieren kann. Warum es diese Form geben muss, damit dass es nur so geht.
Mhm. Weißt du, ich mein? Ja, klar, ja. Ja, also, der Geduld generell.
Es ist auch eine Generation, so, klar, meine Tochter ruft ja auch keine 8 Minuten Songs an.
Mhm. Haben wir leider erwischt quasi, nicht?
Naja, klar.
Sinnbildlich gesprochen, ne?
Eine gute Billy Cobham-Nummer ist zum Beispiel, was ist eine gute Nummer, die man spielen kann? Na gut, Red Baron ist der Klassiker.
Red Baron?
Red Baron, das ist der Klassiker. Dann würde ich den spielen.
Du warst dann in einer Band, die das gespielt hat. Und da warst du immer noch, der selbst gelernt hat, oder warst du dann schon
Konrad? Da habe ich gerade dann begonnen und ich glaube, in der Band habe ich, in dieser Jazzrock-Band habe ich dann angefangen, glaube ich, mit 13 oder so. Und das dürfte dieselbe Zeit gewesen sein, wo ich dann Unterricht gehabt habe.
Mhm. Ja, aber da lernt man sicher irrsinnig viel dazu.
Und was da habe ich wahnsinnig viel gelernt.
Und war das dann, und du hast ja auch schon extrem früh dann angefangen, dass du ein Session-Drummer warst in Österreich. Ne?
Ja,
in
Wien, ne? Mit 16. Ja.
Mit 16. Mhm. Und das waren ja damals schon hunderte Platten.
Hunderte, ja, es waren ziemlich viele, die ich da gespielt habe. Ja.
Man kennt ja deine Österreich-Zeit. Osbankurti und
ja, mit dem habe ich erst viel später gespielt.
Okay, das war viel später.
Mit dem habe ich erst gespielt zu einer Zeit, wo ich eigentlich schon in London gewohnt habe.
Okay. Die Combo war das dann, ne?
Das war die Combo, ja, genau.
Also das hört man immer. Georg Danzer, Peter Cornelius.
Also mit Danzer habe ich, ja, für den habe ich, glaube ich, auf zwei Alben gespielt oder so. Mhm. Supermax habe ich gespielt, okay. Zum Beispiel. Das wissen die wenigsten, aber das war cool. Mhm. Das war... Der Kurt war ein super Kerl.
Das haben wir jetzt Ende 80er ungefähr. Anfang
nicht. Nein, wann habe ich da. Naja, wie alt? Da wäre ich gewesen sein.
Ende 80er.
18. Mhm. Ja. Ende 80er.
Mhm. Gibt es da. Waren das dann Platten, die rausgekommen sind?
Nein, das oder war das so mit Demos? Dem habe ich live gespielt.
Okay,
live. Mit dem habe ich live gespielt, ja. Das war
mehr so Disco jetzt von der Ausrichtung her, oder? Von der Musik. Oder?
Ja, es war eigentlich, der war total vorn. Der hat Sachen gemacht, die sonst keiner gemacht hat. Okay. Also es war alles schon ziemlich vorn der Floor-mäßig und ist nicht viel Reggae-Sachen, Einflüsse drinnen. Und wahnsinnig, wahnsinnig cool. Also es war richtig, richtig gut. Und da habe ich natürlich auch Mitglied spielen müssen schon.
Ja.
Und so.
Und diese vielen Alben.
Mit Peter Cornelius habe ich im Studio gespielt damals.
Und da damals schon.
Damals schon, ja. Da habe ich sehr viel gelernt auch bei ihm im Studio, muss ich sagen.
Und waren damals schon andere Austro-Größen, wo du mitgespielt hast?
Ja, viel. Ich habe mit vielen Austro-Größen damals gespielt. Mhm. Aber ich will jetzt ehrlich gesagt nicht alle Namen dich erwähnen, auch, weil unter anderem das auch natürlich alles ein Grund gewesen ist, warum ich da weg bin.
Irgendwie.
Weißt du, was ich meine? Das ist ja.
War das eine schlagzeugtechnische Frage oder war das karrieretechnisch? Warum bist du eher weg?
Nein, es war einfach die Musik nicht gut genug.
Ja.
Ich wollte nicht wieder zum 100. Mal beim Donauinselfest bei der Supportband spielen.
Mhm. Ja. Aber das war ein Moment, wo eine gewisse Naivität auch mitschwingen muss, ne? Dass man dann komplett weggeht und sagt, jetzt bin ich in London und geht schon, da bin ich.
Naja, das Naivste war eigentlich schon meine Entscheidung, warum ich nach London gegangen bin. Ich habe mir gedacht, okay, will ich bei der Madonna spielen oder will ich beim Peter Gabriel spielen? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will lieber beim Peter Gabriel spielen, also muss ich nach London gehen. Mhm. Und nicht nach L.A. Also das war so naiv.
Ja, also das war besetzt als die musikalisch interessantere Stadt sozusagen.
Genau, ja. Genau. War es ja damals auch total, zu den Zeiten. Ja, da hat sich wahnsinnig viel abgespielt.
Wann warst du da? Ende der 80er oder wann bist du da?
Nein, 95.
95.
Dass der Zweifel gehabt hat, zwischendurch wieder, ob das richtig war, oder war dein Turbo-Boost so stark,
dass du gesagt hast? Nein, Zweifel habe ich ehrlich gesagt nie gehabt. Nein, eher Geldprobleme. Ja. Aber kein Zweifel, es war natürlich wahnsinnig teuer, damals in London zu leben. Das war nicht so easy am Anfang. Mhm.
Und du hast dann Auditions gemacht dann quasi, oder? Wie kann man
sich vorstellen? Ja, ich habe Leute kennengelernt und ich hab viel im Studio gleich gespielt. Mhm. Und das Coole an der Zeit damals war nur das, dass wenn Leute einen Plattenvertrag wollten, dann haben sie Demos aufnehmen müssen. Und ich würde mal sagen, die Hälfte meiner Recording-Sessions, die ich gespielt habe, waren eigentlich auf Demos zu spielen.
Ja.
Ja, und davon ist zwar, sage ich vielleicht im Endeffekt, weiß nicht, was dann wirklich rausgekommen ist, aber rein musikalisch habe ich bessere Demos gespielt, als ich Produktionen gespielt habe in meinem Leben. Mhm. Weil das ist nicht gutes, da waren wahnsinnig gute Sachen dabei, die dann natürlich nie gesigned worden sind. Okay. Aber das war, und du warst im Studio und mir war einfach nur wichtig, je mehr ich im Studio bin, desto besser wird es. Mhm. Das war damals eben auch mit 16 so der Punkt, warum ich dann gesagt habe, ja, das Konservatorium ist zwar wahnsinnig gut, aber im Endeffekt, wenn ich die Möglichkeit habe, in einem Studio aufzunehmen, dann ist das genau das, was ich lernen muss.
Mhm. Was sind deine liebsten Session-Dramas?
Jeff Porcaro. Der Beste, der jemals gelebt hat.
Ja?
Ja. Es gibt niemanden, der besser vom Recording her, von dem, wie er Dinge platziert hat, der hat einfach gespielt, wenn ich mir das heute anhöre, teilweise wird man schlecht, weil es so gut ist.
Ja, ja.
Von dem her, wo der die Dinge hingesetzt hat.
Mhm. Wenn wir das jetzt wem vorspielen wollen, der das nicht kennt, ist Rosanna wahrscheinlich das geeignetste, oder?
Nein, da kannst du alles spielen.
Alles.
Alles, was der jemals in seinem Leben gespielt hat, kannst du spielen.
Okay.
Rosanna ist klar, das ist der Porcaro Shuffle, der berühmt worden ist.
Mhm. Na, vor allem, da gibt es auch noch das Video, der ist ja sehr früh gestorben.
Ja.
Und da gibt es eben... Der hat so ein Tutorial-Video gemacht und da
zerlegt er. Das war super. Bild, ja. Die Videokassetten.
Ich habe auch die Videokassetten, ja?
Ja, genau, die habe ich auch gehabt damals. Ja. Die haben, einige Drummer haben das gehabt. Der Simon Phillips hat das gemacht, der Dennis Chambers und ich habe die alle gehabt und die waren alle ausgecheckt und die haben Licht aufgebaut und das Kitsch aufgebaut und alles. Und diese Videos haben 1,5 Stunden gedauert, mit Songs und mit Erklärungen. Genau. Mit und dann ist ein Pocaros ein Video rausgekommen, das dauert, glaube ich, 20 Minuten.
Das ist das, du so. Sitzt einfach dort.
Und du siehst genau, der ist jetzt zwischen zwei Recording-Sessions und raucht da Zigaretten und sagt da ein paar Sachen her. Aber das war deshalb, weil der Typ hat keine Zeit gehabt dafür. Der hat nur aufgenommen.
Ständig, ja.
Ständig.
Das berühmteste Michael Jackson, Beat It spielt er mit Madonna, ja, also wirklich bei allen.
Der hat wahnsinnig viele Alben eingespielt. Don Henley hat eine riesig gute Sachen gespielt, zum Beispiel.
Ist aber sehr songdienlich. Also wenn man
extrem, aber er ist ein Typ, der, wo du einfach hörst, also ich weiß das, der hat sich einfach jedes Mal, wenn er hinterm Kit gesessen ist, hat sich der das Herz rausgespielt. Mhm. Das hörst du in jedem Schlag. Und darum geht es beim Musikmachen für mich. Und mein einziger Anspruch ist eigentlich das, dass ich das auch machen will. Es muss einfach wirklich alles ein Meaning haben.
Okay, also das war ganz eindeutig jetzt, Pocaro, das war aus der Pistole geschossen.
Ja, gibt es überhaupt keine Diskussion. Ja. Also wenn du mich fragst, wer war der Beste?
Pocaro.
Klar ist der Vinny super im Studio.
Vinny Colaiuta.
Ja, klar, extrem. Aber der Pocaro hat was gehabt, was andere nicht gehabt haben.
Was hast du von dieser Wrecking-Crew-Legende, Hal Blaine?
Ja, super. Super. Ja. Super. Einer der ersten mit Concert-Toms übrigens. Also, der ist jetzt auf Recording-Sessions. Mhm. Ne?
Interessanterweise zwei der berühmtesten Stücke. Hal Blaine ist sind irgendwie, da ist dieses The Boxer von Simon & Garfunkel, da schlagt er nur einmal drauf.
Ja.
Das haben sie aber angeblich so gemacht, da waren sie in einem Hochhaus und dann haben sie den Liftschacht aufgemacht. Dann haben sie das Mikro durch den Liftschacht gehängt und er ist nur gestanden dort mit einer Snare, damit dann Tom nur drauf gehabt.
Ja,
hat nicht diesen Mega-Halt.
Genau.
Und dieses Be My Baby, dieses Bum, 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 hat er gesagt, das war eigentlich ein Fehler. Also er hätte eigentlich auf die zwei schlagen sollen.
Ja.
Hat aber einmal aus Versehen, hat irgendwie, war ist um das Dick runtergeflogen und dann war es nur auf die vier. Das ist dann so ein mega berühmter Rhythmus war. Ne?
Ja, ja. Nein, es ist, ja, also die älteste Grundregel ist eigentlich, wenn du einen Fehler machst, wiederhol ihn dreimal.
Den Fehler?
Ja.
Bis du verstehst.
Nein, aber dann weiß keiner.
Ja.
Concert Toms hast du erwähnt und wir haben uns auch der Schlagzeug anschauen dürfen gerade. Das werden wenige oder viele noch nicht gesehen haben, deine Toms schon anders aus, weil unten da kein, also auf dieser Tromme hat er oben ein Fell und unten ein Resonanzfell.
Ja.
Und das komischerweise ist das eigentlich erst seit 30 Jahren so und davor haben eigentlich die meisten eben so Konzert-Toms gehabt, ohne Resonanz.
Also sehr, nicht die Jazz-Kids, aber die alten Rock-Kids, die es damals gegeben hat, in den 70ern, 80ern waren sehr viele mit Konzert-Toms. Und deshalb sind, sage ich mal, wahnsinnig viele Recordings, die wir kennen, die wir in- und auswendig kennen, sind mit Concert-Toms aufgenommen worden. Na gut, das ist das berühmteste Concert-Tom-Feel aller Zeiten.
Was noch? Also,
naja, alles. Also wirklich einige, also wurscht was. Die haben damals alle mit Concert-Toms aufgenommen. Und wenn sie keine Concert-Toms gehabt haben, haben sie unten das Feuer einfach runtergenommen von einer Double-Headed Drum.
Und dann vor einem Moment am anderen
haben wir ist das dann irgendwie weniger modern geworden und. Und ich habe dann zufälligerweise, ich habe riesig viele alte Sachen angehört und habe mir gedacht, das, warum spiele ich nicht einmal Concert-Toms? Weil ich das einfach probieren wollte. Und das ist einfach super, weil es ein Sound ist, den man halt einfach kennt. Ja? Das heißt, du spielst ein Fill und klingst sofort wie ein Legend. Das hat schon was.
Und jetzt spielt man mehrheitlich wieder Concert-Toms, oder?
Nein, die meisten spielen Double-Headed.
Nach wie vor.
Ja. Das ist total selten, oder? Aber warum machen sie es nicht mehr? Das ist nur so eine Modegeschichte, oder?
Im Prinzip, also ich weiß nicht, ich glaube vor 10 Jahren habe ich mir das erste Concert-Tom-Kit bauen lassen. Und da war ich, glaube ich, ziemlich einer von den Ersten, der das gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, es machen jetzt wieder mehr Leute.
Mhm. Kommt zurück.
Ja. Also was der Taylor Hawkins hat ein Concert-Tom-Kit gespielt damals, zur selben Zeit. Ich glaube, der Roger Taylor hat sogar jetzt eins. Mhm. Ja, die W-Concert-Tom-Kit.
Ja. Hast du den Taylor Hawkins kennt eigentlich, persönlich? Ja. War sehr netter Typ, oder?
Super.
Ja.
Super nett, ja.
Das war so auffällig. Wie der
Ich habe den sehr gern beim Spielen zugeschaut.